Deutschlandfunk Kultur. Stunde 1 Labor.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Herzlich willkommen zu dieser Stunde 1, in der wir fragen, wie kam eigentlich die Kunst aus der DDR nach Brasilien? Es geht um einen vergessenen Schatz. Es geht um einen Mann, der die bizarre Variante des Tellerwäschers zum Millionär von dieser Geschichte eben gelebt hat. Es ist ein Mann, der seit über 30 Jahren die Möglichkeit hat, Millionär zu werden, aber es einfach nicht wird, denn die Kunst ist ihm lieber. Es ist ein Mann, der die Kunst aus der DDR sammelt.
Total verrückt.
Da kommt ein Mensch aus dem brasilianischen Urwald und sammelt unorthodoxe DDR-Künstler.
Er ist ja ein Mensch, der auf andere zugeht. Und das hat man natürlich sehr geschätzt, auch zu DDR-Zeiten, wenn da ein Ausländer einen so freundlich aufnimmt in seinen Bekanntenkreis.
Dass das ein echter war, dafür hat man als Maler, besonders wenn es das Werk betrifft, ein Gespür. Und das war von Anfang an ein tiefes, gutes, echtes Gespür.
Ich will nicht sagen, dass er viel Geld hatte, aber durch diese Umtauschgeschichten, da kam dann schon ein bisschen was raus und damit konnte er hier gut kaufen. Heute denkt mancher, na ja, er hat es vielleicht zu billig damals verkauft, aber eigentlich waren alle froh, wenn überhaupt gekauft wurde.
Die allerbeste und größte DDR-Kunstsammlung, die nicht in Deutschland ist, ist hier in Brasilien, weil Chagas der Kulturattaché in Ost-Berlin war.
Die Rede ist von Chagas Freitas und der Filmemacher und Journalist Tom Erhardt erzählt uns in dieser Stunde hier im Deutschlandfunk Kultur die Geschichte von Chagas. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, Herr Nichelmann. Ja, also am besten fange ich mal von vorne an. Also im Mai 1955, inzwischen ein bisschen über 60 Jahre her, da wird so ganz tief im amazonischen Urwald fast an der Grenze zu Peru eigentlich, in Brasilien, Francisco Chagas da Costa Freitas geboren. Sein Vater, der arbeitet auf einer Plantage mitten im Urwald. Die Familie hat so ein kleines Grundstück sozusagen oder eine Plantage für sich und zapft Kautschuk aus den Bäumen. Also eine echt harte Arbeit. Die Familie ist alleine dort. Mit 7 Jahren, da lernt Chagas dann überhaupt erstmal den ersten Menschen außerhalb seiner Familie kennen. Da war niemand anderes, also seine Eltern, zwei Brüder und er. Ich stelle mir das wirklich immer so vor, die ersten 7 Jahre ist Chagas nackt durch den Urwald gelaufen und hat dann zum ersten Mal mitbekommen, wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Mit 5 bis 7 Jahren hat die Familie schon mitbekommen, der kleine Chagas, der kann doch relativ gut lesen, schreiben, rechnen. Also jedenfalls das, was man ihm beibringt, das merkt er sich auch und kann damit was anfangen. Und der Vater denkt, naja, also irgendwer muss ja irgendwann mal diese Farm im Dschungel übernehmen, so hart die Arbeit ist und so aussichtslos und trostlos das Leben. Aber dafür muss er natürlich erstmal einen Abschluss an einer richtigen Schule machen. Da ist Chagas dann aber zum ersten Mal auch unter Stadtkindern.
Die Schule war kompliziert. War auch kompliziert am Anfang, weil meine Klassenkameraden war immer so ein anderes Verhältnis, als ich habe. Ja. Und ich habe immer gute Zensur gehabt. Nach 5. Klasse habe ich schon alles gut bestanden. Mein Vater sagt, ja, jetzt kommt er in Urwald, er möchte diese Buchhaltung machen da.
Also man merkt schon so, das ist der typische Chagas-artige Singsang. Es sind die Überbleibsel des Deutsch, das er in den 80er Jahren gelernt hat. Und er erzählt hier natürlich, in der Schule soll er was lernen, damit er zurück auf die Farm in den Urwald kommt. Aber da will er natürlich nicht die Buchhaltung eigentlich machen, weil er schnuppert so ein bisschen die Luft der Großstadt jedenfalls für seine Verhältnisse. Und die Lehrer sagen auch, er nix ist, der Junge, der macht jetzt Abi. Und der geht auch studieren und er hat auch Glück, dass der Vater da einwilligt.
Dann ist er irgendwie weitergekommen.
Er ist weitergekommen. Also die Lehrer haben ihm doch sehr vertraut. Er war auch der Einzige, glaube ich, der die Abschlussprüfung dann geschafft hat in der Schule, in der er gelernt hat. Und die Lehrer haben gesagt, okay, also wenn jetzt irgendjemand von unseren Schülern so ein richtiges Abi macht, mal auf eine Uni geht oder sowas, dann ist das der Chagas. Und sie organisieren auch eine Busreise für ihn, dass er nach Rio de Janeiro kann, wo er auch gerne hin möchte und so weiter. Aber wie das Schicksal so spielt, der Bus, der hat eine Panne, bleibt stecken, kommt nur bis zur Hauptstadt Brasilia. Und Chagas entscheidet sich dann einfach ganz spontan halt zu bleiben. So, wartet nicht ab, bis der nächste Bus fährt, sondern ja, das ist das Schicksal, er macht das jetzt. Er will da zur Schule gehen dann natürlich, um sein Vorabitur zu machen. Man ist sich nicht ganz so sicher, na, da kommt jetzt dieser Junge aus dem Dschungel, aus dem Urwald, kann der das überhaupt? Aber er schafft die Aufnahmeprüfung, er macht auch sein Vorabitur, wird sogar an der katholischen Uni angenommen, wo er dann abends studieren kann, während er tagsüber arbeitet und macht eines Tages tatsächlich seinen Abschluss im Fachbereich Wirtschaft.
Ich wollte eine Festarbeitsstelle haben. Und damals war so, Es gab bei der Bank, gab es bei der Justizbüro, bei der Polizei, bei dem Außenministerium. Ich habe 7 Wettbewerbe gemacht und bestanden. Und die erste, die mir gerufen hat, war das Außenministerium. 3 Tage später werde ich bei der Federalpolizei gegangen.
Ja, also Glück gehabt, beinahe wäre Chagas einfach ganz profan Polizist geworden. Aber ja, wie gesagt, das Schicksal hatte was anderes mit ihm vor. Die erste positive Antwort auf seine Bewerbung kam eben vom Außenministerium. Da konnte natürlich noch keiner ahnen, auf welch unglaubliche Art das jetzt sein Leben ändern würde. Und ja, schon gar nicht er selbst.
Chagas ist 64 Jahre alt. Sie haben ihn kennengelernt 2014, also vor 6 Jahren.
Ja.
Wie kam das dazu?
Ich war damals, 2014 war ja die Fußball-WM in Brasilien und ich war unterwegs in Brasilien unter anderem auch als Radioreporter und habe von da Berichte gemacht, keine Ahnung, und habe auch Dinge gesucht, die mit Brasilien und mit Deutschland zu tun haben. Es war gerade auch deutsch-brasilianisches Jahr und habe mir dann Themen rausgesucht, die mich selber interessieren, und bei Deutschland und Brasilien gibt es so einfach wahnsinnig viele Themen, dass ich dann dachte, nee, bevor ich mich da jetzt durchacker, grenze ich das noch einmal ein und gucke, weil ich auch aus der DDR komme, gibt es eigentlich irgendwelche Connections zwischen Brasilien und der DDR? Und dann kamen so 5 Themen, wo ich dachte, boah, 2 von denen waren so, ja, und das Spannendste davon war das von Chagas. Und ich hatte das Glück, dass Chagas tatsächlich in dem Moment, wo ich auf seine Geschichte für mich stieß, ich habe Chagas natürlich nicht persönlich entdeckt, dass er in diesem Moment seine Ausstellung vorbereitet hat, also die Ausstellungseröffnung, und er mich dahin eingeladen hat.
Mit Kunst aus der DDR.
Genau.
Also er war erstmal in Brasilia, hat überlegt, werde ich Polizist, werde ich kein Polizist, wird kein Polizist,
ja,
und wird vom brasilianischen Außenministerium angeheuert. Was war das damals für eine Regierung in Brasilien? Was waren die links, waren die rechts, waren die liberal?
Kurz überlegen, also als er dann nach Ost-Berlin gekommen ist, das war natürlich 1984. Das heißt, er hat angefangen noch in den letzten Ausläufern der Diktatur, also der Militärdiktatur, die in Brasilien ja seit den Anfang der 70er, Ende der 60er, aber wirklich eine lange Zeit das Leben da bestimmt hat. Und der Umschwung in den Regimes, das kam erst, als er schon in Deutschland war, das also in der DDR war. Das war, glaube ich, 1985. Also schon eine sehr merkwürdige Zeit. An der Uni, hat er auch immer erzählt, sind sie sehr oft demonstrieren gegangen gegen die Militärdiktatur. Er kann sich daran erinnern, dass auch im Urwald, dass da oft Leute verschleppt wurden, die man nie wieder gesehen hat. Man weiß ja heute, dass dann das Militär einfach mit denen über den Urwald geflogen ist und die dann abgeworfen hat irgendwo, und deswegen hat man die nie wieder gesehen und so.
Ich kann mir vorstellen, wenn Chagas da am Amazonas gelebt hat und dann in Brasilia die weite Welt kennengelernt hat, dass er so eine Sehnsucht auch entwickelt hat, vielleicht in die Ferne, oder?
Total. Chagas ist ja ein Mensch, der, wie gesagt, also mitten im Urwald aufgewachsen ist, und auf den Flüssen, Zuflüssen zum Amazonas, da sind ja auch immer internationale Reisende auch unterwegs gewesen, und jedes Mal, wenn so ein Boot vorbeikam, dann hielten die natürlich an und haben vielleicht dem irgendwie auch mal so ein Buch, hat er dann mal erzählt, zugesteckt und sowas halt alles. Und eine Szenerie, in die er sich ganz besonders verliebt hat, ist so ein unstillbares Fernweh auch in ihm erzeugt hat.
Weißt du, dass so in Amazonien, da wo ich herkomme, sieht man die Oberwasser im Winter. Und man sieht die Bäume, die geht Fluss runter. Und ich wollte mir immer diese Bäume nachvollziehen. Vielleicht ist so.
Ja, also er meint, vielleicht kommt das Fernweh ja daher, ne? Er wollte immer dem Treibholz einfach hinterher und gucken, wo das so hinschwimmt. Und er ist ja jetzt in Brasilia und er merkt, er arbeitet in einer Behörde, über die er möglicherweise tatsächlich die Welt kennenlernen kann. So jung und naiv wie er ist, bewirbt er sich als erstes um eine Stelle in London. Ja, da kommen natürlich nur die Erfahrensten hin, und das klappt natürlich nicht, wird ausgelacht und belehrt. Du gehst erstmal schön in die DDR. Finde ich auch großartig. Chagas wird da dann 1984 als technischer Mitarbeiter in der brasilianischen Botschaft angestellt.
Was heißt das, ein Hausmeisterjob? Oder?
Nee, war kein Hausmeisterjob, sondern er war für Fernmeldewesen zuständig. Also Telefone, das Faxgerät. Aber er will natürlich so schnell wie es geht auch in Ost-Berlin an der Volkshochschule dann Deutsch lernen, wenn er schon mal da ist.
Das war komisch. Da haben wir einen Lehrer da. Eines Tages habe ich ihn im Pergamon-Museum getroffen. Ich habe ihn begrüßt. Und dann hat er fast einen Herzinfarkt gehabt. Ja. Seine Frau, einen Tag oder 2 Tage später, ist zu mir gekommen. Sie war bei mir zu Hause und sagt, ja, sie haben meinen Mann begrüßt. Und offiziell darf keinen Kontakt mit jemandem aus West haben. Ja. Er kann seine Arbeitsstelle verlieren. Bitte schön, wenn Sie wieder ihn sehen, grüßen Sie ihn nicht mehr.
Auf jeden Fall ist ihm das alles nichts und er kann ja als Mitarbeiter der Botschaft nach Belieben zwischen Ost und West pendeln. Also geht er dann nach Feierabend immer rüber nach West-Berlin und lernt einfach Deutsch am Goethe-Institut. Das ist dann einfacher.
Aber er wohnt in Ost-Berlin.
Er wohnt in Ost-Berlin. Er wohnt in einer doch relativ für seine Verhältnisse ja großen Diplomatenwohnung in einem Hochhaus in der Leipziger Straße, alleine vor sich so ein bisschen hin. Und ja, in West-Berlin, glaube ich, hat er sich dann auch einfach unter den Schülern wohler gefühlt, weil da gab es auch einfach dann mehr Brasilianer und dann konnte er auch mal so ein bisschen mit denen schnacken. In der Botschaft war er auch wieder am Anfang so ein bisschen hier das Kind aus dem Urwald und so, auch jetzt nicht so mega gern gesehen. Und wenigstens waren die dann im selben Alter dann dort am Goethe-Institut. Und er lernt dort tatsächlich seine zukünftige Ehefrau kennen, Regina, die erstmal gar kein Interesse an ihm hat.
Ich habe mit ihm nicht so viel gesprochen, ja. Durch die anderen haben wir so mehr zusammen getroffen da. Und dann, als Alex Fleming gekommen ist, irgendwann hat Alex gesagt, ich muss umziehen und das muss schnell sein oder irgendwas, ja. Ich habe gesagt, ja, da gibt es der Chagas, ja, da. Aber er wohnt in Ost-Berlin, müssen wir mit ihm sprechen, ja. Und dann hat es geklappt, ja, der Alex ist zu ihm gegangen, ja, dann irgendwie war so, auch durch Alex haben wir uns mehr so näher kennengelernt, ja.
Wer ist Alex?
Alex Fleming ist damals ein junger, aufstrebender Künstler aus Brasilien, der einfach eine Zeit lang in Berlin jetzt leben will, hat, glaube ich, zu dem Zeitpunkt vorher schon in den USA studiert und vielleicht auch sogar gelehrt, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall war seine Karriere so im Anfang begriffen und der wollte unbedingt in Berlin wohnen und dem war es letztendlich wurscht, ob West- oder Ost-Berlin und dann meinte Regina so, ey, ich kenne da den Chagas und der hat eine Wohnung, da wohnt der alleine und frag den doch mal, wenn es dir nichts ausmacht, in Ost-Berlin zu wohnen. Und er zieht tatsächlich dann ein bei Chagas in der Diplomatenwohnung und so kommt Chagas auch seiner zukünftigen Ehefrau einfach näher. Das wird so eine richtige kleine Gemeinschaft. Die sind auch bis heute alle noch befreundet. Also natürlich ist Chagas mit ihr noch verheiratet und so weiter. Und Fleming bleibt letztendlich sogar ein halbes Jahr und klappert mit Chagas leidenschaftlich gerne die Ostberliner Museen ab.
Wie kommt es aber dazu, dass Chagas sich so für diese Kunst interessiert? Kommt das durch diesen Fleming oder ist da eh jemand, der dafür brennt?
Er hat mir mal gesagt, dass ihn das so wahnsinnig genervt hat. Er kommt ja aus dem Dschungel. Der Dschungel ist natürlich vornehmlich grün. Der ist gar nicht so bunt, wie man sich den vorstellt. Ich dachte dann auch so, ja, wie war der Dschungel zu bunt und die DDR zu grau? Und dann meinte er, naja, der Dschungel ist grün. Aber grau war die DDR tatsächlich. Und er hatte, wenn er mal so offizielle Termine wahrgenommen hat und mal Kunst gesehen hat, dann war das immer diese doch recht plakative DDR-Kunst, wie man ja abfällig auch mal sagt, also die leicht dechiffrierbare, sehr illustrative Kunst, die den Sozialismus begleiten sollte oder den Sozialismus anschaulich machen sollte für die Menschen. Und diese Kunst fand er so öde, dass er gesagt hat, nee, jetzt gehe ich doch mal gucken, ob es nicht noch was anderes gibt.
Also das, was man gemeinhin als Staatskunst bezeichnen würde? Oder ist das ein Begriff, der...
Ach, diese ganzen Begriffe. Es ist wirklich furchtbar. Also man darf, eigentlich kann man diese ganzen Begriffe nicht verwenden. Also DDR-Kunst sollte man eigentlich nicht sagen, weil das ist...
Kunst aus der DDR?
Es ist Kunst aus der DDR oder von Künstlern aus der DDR oder was auch immer. Aber DDR-Kunst ist schon so ein Begriff. Das Gleiche gilt aber auch für offiziell, inoffiziell. Wo hört Staatskünstler auf? Wo fängt nonkonform an? Das sind alles so Begriffe, die man verwendet, aber so richtig treffen tut kein Begriff.
Wen trifft denn Chagas jetzt zuerst? Also wer ist der erste Künstler in Ostdeutschland, mit dem er so einen Kontakt aufbaut?
Ja, dem Ganzen voran steht ja auf jeden Fall erstmal, dass er mit Alex Fleming, seinem Künstlerfreund, durch die Museen geht, immer mehr Kunst auch so mal sieht, wo er denkt irgendwie so, ach, das ist ja hübsch und sowas und sich aber zuerst gar nicht so richtig traut und so den letzten Tritt in den Hintern gibt ihm dann aber Alex Fleming.
Wir waren zusammen in die Alte Nationalgalerie in Ostberlin, wenn er hat die allererste Bild von Max Uhlig gekauft. Und ich habe ihm gesagt, das ist sehr gut, kauf das. Und er hat das gemacht. Damals, genau auf diesem Moment, gab es keine Sammlung. Das war die allererste, weißt du. Aber es war so schön, weil wir können sehen, diese Geburt von dieser Leidenschaft, diese Kunstleidenschaft, das bis heutzutage Chagas hat.
Was zeigt denn Max Uhlig? Wer ist das?
Max Uhlig ist ein Künstler aus Dresden, der vor allem für zwei Sachen berühmt ist. Das eine sind Landschaftsmalereien und das andere sind Porträts. die Landschaften sind als erstmal nicht als Landschaften für mich erkennbar gewesen, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Es sieht aus wie eine Ansammlung von Strichen. Es hat so ein bisschen was von Reisig. Manche sagen auch mit spitzer Zunge, auch Leute, die ihn mögen, nennen das die Macaroni-Bilder. Es ist einfach sehr, sehr bunt und es geht einfach nach emotionalen, visuellen Eindrücken. Und er trägt quasi diese Pinselstriche, so eine Pinselhiebe von oben. Also die Leinwand liegt auf dem Boden. Mhm. Max Uhlig hat so eine Art Stehtanz, die er dann macht und dann in so zuckigen Bewegungen bringt er dann die Farbe so auf dieses Papier auf und zeichnet so die Landschaften und auch die Porträts. Das hat Chagas so gut gefallen und hat ihn auch, hat er mir irgendwann erzählt, auch eben an dieses Dschungeldickicht so ein bisschen erinnert, weil das hatte zwar eine Farbigkeit, aber es war auch undurchdringbar und jedes Mal, wenn man es anguckt, sieht es irgendwie ein bisschen anders aus und das hat ihn schon an seine Heimat erinnert und deswegen hat er angefangen, den Max Uhlig halt zu sammeln, beziehungsweise dieses eine Bild gekauft. Aber er erzählt seinem damaligen Chef in der Botschaft davon, also Mario Calabria war der damalige Botschafter und ja, der war natürlich, der kippte aus allen Socken, weil der meinte irgendwie so, hä, wie, du hast ein Bild von dem gekauft? Ich kenne den ja, ich sammle den auch, ich kenne den sogar. Und er verschafft Chagas den Kontakt zu Max Uhlig, zu dem Maler des ersten Bildes der Sammlung, weil er halt eben so diesen Zugang zu ihm hat.
Zu meinem 50. Geburtstag war er Gast und hat dort in diesem Atelierhaus einige der Künstler kennengelernt. Die hat er dann auch aktiv angesprochen, besucht in den Ateliers und hat für, natürlich, man sagt so, für einen Apfel und ein Ei mehr und mehr Werke erworben. Und so kam nach und nach seine Sammlung zustande. Das war wohl der Hauptauslöser.
Das war jetzt Max Uhlig, nicht der Botschafter.
Das ist Max Uhlig, das ist nicht der Botschafter, ganz genau. Nee, Max Uhlig, ja, bei seinem 50. Geburtstag hat er ihn dann zum ersten Mal kennengelernt und Chagas hat natürlich die Gelegenheit genutzt und alle angequatscht und so kam dann so sein Freundeskreis zustande, oder das war der Anfang. Aber wie Max Uhlig ja jetzt auch gerade schon in dem Ton gesagt hatte, es haben sich da so gewisse Befindlichkeiten auch bis heute so eingeschlichen, weil er damals natürlich als Exot aus Brasilien und na klar, der Junge und der will ein Bild kaufen und sowas, da hat er manches natürlich schon ein bisschen billiger gekriegt und mancher hat sicherlich auch heute, denkt er drüber nach, Mann, wenn ich das nach der Wende jetzt zu den Preisen auf dem Kunstmarkt an Chagas verkauft hätte, wie viel Kohle hätte ich da wahrscheinlich gemacht? Man muss aber auch sagen, die Masse derer, die er ab diesem Zeitpunkt kennengelernt, angesprochen, besucht und gefunden hat, die teilen diese Befindlichkeiten nicht. Die sind bis heute mit ihm befreundet. Also hier zum Beispiel Peter Markulis, Wolfgang Lehmann und Falco Warmt.
Das haben wir gar nicht so begriffen, dass einer so viel Zeug zusammenträgt. Ne? Manche haben ihm auch was geschenkt, sicher. Ne? Weiß ich nicht. Von mir hat er immer mal ein kleines Geschenk gekriegt. Wir hatten ja auch allen Grund. Der hat uns ja viel geholfen. Der hat uns ja viel aus West-Berlin mitgebracht und so. Ne?
Er war für viele Künstler natürlich auch eine interessante und wichtige Person in der Zeit, weil er natürlich ein Tor, es gab sicherlich viele Tore, in den Rest der Welt war.
Chagas war ständig in meinem Atelier, wollte Bilder. Und ich war nicht bereit, welche zu verkaufen, weil ich habe immer noch nie gerne Bilder verkauft, die gut waren vor allen Dingen. Die für mich gut waren, habe ich nie gern verkauft. Und Chagas wollte immer genau so ein Bild, was ich nicht gerne verkauft hätte.
Das ist eine ganz persönliche Sammlung. Er musste nicht sagen, ach, von dem hätte ich noch gerne eins oder von dem. Wenn das der Fall war, dann hat man ihn dahin vermittelt und dann hat er da auch zugegriffen, klar.
Ja, hier am Ende übrigens eine der besten Freundinnen von Chagas, Kunsthistorikerin Sibylle Bartstübner-Gröger.
Damals ist Chagas, müssen wir kurz einordnen, Ende 20, ja, 28, 29 ja, genau. In dem Dreh.
Ja.
Das heißt, er ist noch sehr jung.
Er ist sehr jung, die Künstler sind so um die 40, sind jetzt auch nicht so mega alt, muss ich jetzt mal so sagen, als 41-Jähriger. Aber ja, er ist trotzdem so ein bisschen der Junge, ja, auf jeden Fall.
Wie ist man denn in der DDR Künstler geworden? Es musste doch, soweit ich weiß, einen offiziellen Weg gehen. Man konnte ja nicht einfach malen und das dann einfach verkaufen, oder?
Nee, das ging nicht so. Also die meisten Künstler in der DDR, die haben tatsächlich Kunst studiert. Das war der klassische Weg, also wenn man Künstler werden wollte, das zu studieren. Und nach dem Studium, nach dem erfolgreich abgeschlossenen Studium im besten Falle, da wurde man dann in den offiziellen Künstlerverband übernommen. Das war auf der einen Seite ganz gut, weil man so dann in die Läden für Künstlerbedarf rein konnte. Man konnte sich Leinwände, Farbe etc. kaufen. Auf der anderen Seite war es natürlich auch eine Art, die Künstler irgendwie auch unter Kontrolle zu halten. Also die mussten sich auch ständig zu irgendwelchen Meetings dann treffen. Also damals haben mir mehrere Künstler auch gesagt, also in meinem Bezirk kannte ich alle Künstler. Alle. So. Wenn man dann im Künstlerverband dann halt drin war, wie gesagt, das waren so ein bisschen die Vorteile. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, dass auch Quereinsteiger durchaus in den Künstlerverband aufgenommen werden konnten. Also wenn jetzt jemand einen Beruf gelernt hat, also Peter Graf zum Beispiel, ist, glaube ich, eigentlich hat einen Gabelstapler ganz lange gefahren und aber auch gemalt schon nebenbei und wurde dann irgendwann auch übernommen, sodass er dann auch in die Läden vom staatlichen Kunsthandel seine Sachen in Kommission geben konnte. Und so ging das, aber ja.
Wir haben das eingangs schon gesagt, Sie haben 2014 angefangen in Brasilien diese Geschichte kennenzulernen. Jetzt sind Sie selbst in Ost-Berlin geboren, in Brandenburg aufgewachsen. Was hat das denn mit Ihnen gemacht? War das eine neue Perspektive auch auf das Land, in dem Sie geboren wurden?
Das war, glaube ich, der Grund, warum ich damit überhaupt angefangen habe, weil ich war natürlich daran interessiert, diese Ausstellung da zu sehen und kannte auch, also 2014 in Rio, wo Chagas mich hin eingeladen hatte, so, komm vorbei, ich baue es gerade auf. So. Und kam dann da an und war eigentlich mehr noch darauf vorbereitet, ein bisschen eigentlich so diese realistische Kunst aus der DDR da auch wieder zu sehen. Vielleicht so ein bisschen anders und so ein bisschen individueller oder so. Aber ich war nicht drauf gefasst, derart abstraktes, expressionistisches, alles so eine Formenwelt dort vorzufinden, die ich so aus meiner Kindheit in der DDR nicht kannte. Also in den Schulgebäuden, in den ganzen offiziellen Gebäuden oder keine Ahnung was. Da hingen dann natürlich immer nur so diese realistischen Bilder. Und das war für mich die Kunst der DDR. Es ist halt bis heute für ganz, ganz viele Leute. Und ich war da davon so fasziniert und hatte schon in diesem Moment so einen Eindruck von, wow, das ist ein Fenster in dieses Land, von dem wusste ich nicht. Und da will ich auf jeden Fall durchgucken. Ich traf dann auch gleich so eine Künstlerin, Carla Weiß-Nietzer und Thomas Lohmann, ein Künstler, der ausgereist war oder ausgewiesen wurde, eine Mischung aus beiden, in die BRD, als die Mauer noch stand. Und die meinten, das wusste ich auch nicht damals, so, ja, diese Kunst, die wird bis heute halt nicht so wirklich gezeigt, weil ich dachte so, das ist ja total interessant und total super, das muss man ja zeigen und sowas. Ja, ja, das versuchen Leute hier seit 25 Jahren und es klappt nicht so richtig. Also da gibt es so Befindlichkeiten im wiedervereinten Deutschland. Und dann dachte ich so, na, dann mache ich doch einen Film drüber. Also, das ist auch die Nische. Ja, das wurde dann schwieriger als gedacht.
Gibt es eine Geschichte, eine Anekdote, die diese Künstlerinnen und Künstler erzählt haben, die Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?
Ja. Gibt eine Geschichte, die mir da im Kopf geblieben ist. Aber da hat mich mein Cutter Carsten Piefke drauf erst hingewiesen, weil er meinte irgendwann so, sag mal, ist dir das überhaupt aufgefallen in dem Interview mit Eberhard Göschel, so einem Maler? Der erzählt davon, dass der die Stasi verklagt hat oder irgendwie nicht verklagt hat, aber an die Stasi angegangen ist, weil die bei ihm eingebrochen sind und so ein bisschen Radau gemacht haben in dem Atelier, um ihm so ein bisschen Angst einzujagen. Und dass der dann sich beschwert hat und Schadensersatz bekommen hat dafür von der Stasi. Das wusste ich überhaupt gar nicht.
Der hat eine Eingabe gemacht.
Der hat eine Eingabe sozusagen gemacht, ja.
Da war in dem Haus so ein alter Bauernschrank und der ist vollgeklebt mit Zeichnungen vom Ralf Winkler. Und da haben die so mit der Hacke drin umgang. Und das habe ich mir bezahlen lassen. Da ist in Schrank von, was weiß ich, 7.000 Ostmark, wie das war. Das mussten die bezahlen.
7.000 Ostmark?
Für einen Schrank, ja.
Für einen Schrank. Ja, also ein bisschen geheim, ein bisschen gefährlich, ein bisschen lustig und spannend auch gleichzeitig. Also ich konnte auf jeden Fall verstehen, warum Chagas einfach so kopfüber rein ist in diese Künstlerwelt. Er war dann auch ganz schnell bekannt wie ein bunter Hund. Der hat natürlich immer Gastgeschenke mitgebracht, das ist meistens Schnaps, feiert gerne Partys, lädt die Leute auch zu sich in die Wohnung da in der Leipziger Straße in Berlin ein, verbringt eigentlich seine gesamte Freizeit in Dresden und blüht da so richtig auf, hat nie zum ersten Mal in seinem Leben Geld. Und auch zum ersten Mal so richtig, richtig viele Freunde. Da kommt sein Chef, der Botschafter und Kunstsammler, der ja schon erwähnt, der Mario Calabria, der kommt auf eine Idee.
Ich komme als Angestellter von der Botschaft, aber da keine Kulturattaché gab es damals, ich war ein bisschen begabt, so sagt der Botschafter, würde mich als Botschaft, als Kulturattaché nennen. Und ich war der jüngste Kulturattaché im ganzen Land.
So schnell wird man Diplomat. Dann.
Ja. Also so einfach ist es, so vom Typen, der das Telefon bedient, jetzt auf einmal bumm, Kulturattaché. Also so sieht Chagas das Ganze, ne? Und ich weiß jetzt auch gar nicht, also mir ist so ein bisschen mulmig, das auch so jetzt im Radio zu sagen. Also Chagas sieht das natürlich so, man braucht einen Kulturattaché, da war gerade keiner und dann ist er es halt geworden. So, das ist auch ein Teil des Ganzen, glaube ich. Aber Fakt ist halt auch, Chagas hatte jetzt keine wirklich entsprechende Ausbildung. Mir kam es immer so vor Ablauf seiner Regentschaft, erklärt der Botschafter dann den Chagas zum Kulturattaché, hebt ihn also in einen diplomatischen Rang, macht es einfacher, noch diese Grenze auch zwischen Ost und West zu überqueren. Und so ganz uneigennützig war das eben nicht. Also Calabria hat auch eine große Kunstsammlung und Chagas soll auch nach Möglichkeit so ein bisschen für ihn als Brücke zwischen Ost und West fungieren. Denn nachdem er in Ruhestand gegangen ist, hat sich Calabria im Westen dann niedergelassen und konnte jetzt nicht mehr so einfach hin und her und wurde natürlich auch älter. Und er will weiter die Ostmaler sammeln und Chagas kann ihm so natürlich die Bilder liefern. Chagas macht das auch für seinen Chef, aber er nutzt seinen neuen Status auch dazu aus, den Künstlern Materialien mitzubringen aus dem Westen oder auch mal einen Fernseher mitzubringen oder so. Und eigentlich noch wichtiger, als Verbindung zwischen Ost und West zu fungieren, auch zwischen die Künstler. Also er lernt ausgewiesene Maler kennen, die jetzt in West-Berlin wohnen zum Beispiel und wird zur Brücke zwischen ihnen und den alten Freunden, die immer noch in Dresden, Leipzig, schieß mich tot, irgendwie so wohnen. Und dadurch können die halt wieder ein bisschen einfacher auch miteinander kommunizieren. Das ist alles ziemlich zeitaufwendig natürlich, muss man sagen. Ne? Also vor allem, wenn man bedenkt, Chagas ist zu dem Zeitpunkt jetzt nicht mehr solo.
Regina ist ja da.
Regina ist inzwischen da. Alex Fleming ist inzwischen ausgezogen. Regina hat sich tatsächlich in Chagas verliebt. Und bei ihm in der Wohnung, das lernt Regina, glaube ich, in der Woche, bevor sie zu ihm in die Wohnung nach Ost-Berlin zieht, erfährt sie das dann quasi, dass sie dann nicht alleine mit Chagas wohnen wird, sondern Chagas sagt dann so, ja, ich habe noch aus einer früheren Beziehung noch eine Tochter, die kommt jetzt auch. Die ist so 7, 8, so ja, in der Richtung. Und meine jüngste Schwester Ines, die kommt auch noch. Und dann wohnen wir da zu viert.
Ja, ich war dann mit Anna und Ines auch dann zu Hause, ja. Naja, das war kein Problem, weil wir wollten nicht immer hinzugehen, weil er hatte da als Modell da gesessen, ja. Und wir wollten nicht als Modell sitzen, ja. Manchmal dann hat er gedacht, jetzt wird irgendein Part geben, wir werden jemanden besuchen und so, ja. Dann sind wir mitgefahren, ja. Aber bei diesem Wochenende als Modell zu sitzen, nee, das war nicht unsere Sache, ja.
Das heißt also, ganz viele Künstler kamen auch zu dir nach Hause und Chagas saß dann für diese Porträts, die sie eben erwähnt haben, Modell?
Nee, das so nicht, aber Chagas ist ja jedes Wochenende nach Dresden gefahren,
ja.
Und dann wollte er natürlich zu Anfang, wahrscheinlich haben sie es zu Anfang auch gemacht, wollte er dann auch, dass Regina und Ines und Anna und alle irgendwie so da mitkommen und irgendwann haben die gemerkt, so, das ist wahnsinnig langweilig, weil Chagas natürlich dann irgendwie stundenlang erstmal sich alle Bilder anguckt, im Zweifelsfalle dann auch noch Modell sitzt 3 Tage lang und die haben gar nichts zu tun und irgendwann kennt man Dresden dann halt eben auch und dann haben sie gesagt, so, also wenn es eine Party gab oder irgendwas, dann sind wir mitgefahren. Aber ansonsten sind wir halt einfach in Berlin geblieben. Aber ich muss mal sagen, Regina, wirklich ein Herz und eine Seele. Also Regina ist toll, super trockener Humor, auch mega organisiert. Und man kann eigentlich schon so zusammenfassen, Chagas ist der Halodri. Und sie passt auf, dass das alles nicht auseinanderfliegt und er nicht abhebt. Und dass das heute immer noch so ist, das geht bestimmt auch ziemlich auf diese schöne Zeit in der DDR zurück.
Wir haben wirklich richtig das genossen, ja. Weil wir waren nicht mehr Student. Wir haben irgendwie Geld genug, um die Sache so zu kaufen und so wirklich zu genießen, ja. Erst jetzt wissen wir das Leben so genossen haben. Wir wussten auch nicht.
Ist ja klar. Also das heißt, die haben ganz viel Geld, weil sie ja aus dem Ausland kommen, das in der DDR viel, viel mehr wert ist und genießen natürlich auch mit ihrer Freizügigkeit, die sie ja genießen können, eine unfassbare Freiheit am Ende. Ne?
Total. Also Chagas hat früher ja nur so viel verdient, wie er gerade zum Überleben brauchte und der hat jetzt $4.000 jeden Monat in der DDR. Das heißt, wenn er das umtauscht, dann, weiß nicht, was war der Kurs irgendwie, 1:8, 1:9, irgendwie so. Sagen wir mal so, der hatte so 30.000, 40.000 Ostmark jeden Monat. Da konnte er natürlich kaufen, wie nichts Gutes, ne?
Die Kunst gab es für ein Apfel und ein Ei, haben wir
ja
vorhin gehört.
Ja, genau, die war ganz, ganz billig. Nein, also kann man jetzt auch nicht sagen. Also für die Künstler war das natürlich viel Geld, aber für Chagas war das dann so, ja, okay, sag einen Preis und ich bezahle den halt eben, ne? Und für Chagas war es auch toll, weil er sich eben für Maler interessiert hat, die vom staatlichen Kunstbetrieb ja eher ignoriert bis geächtet wurden, obwohl sie irgendwie ja auch dazugehörten, weil sie Teil vom Künstlerverband waren und so weiter. Ne? Habe ich ja vorhin schon mal erklärt, wie das so zusammenhing, dass die Künstler ansonsten nicht freiberuflich hätten arbeiten können, weil sie sonst als asozial gegolten hätten, also überhaupt nicht keine Arbeit hätten verkaufen und so weiter und so fort. Bloß, wenn du eben nicht das gemacht hast, was in der DDR gerne ausgestellt wurde vom Staat, also sprich den sozialistischen Realismus, also diese Bilder, die das System illustrieren, dann hattest du meistens keine große Öffentlichkeit. Die Leute kennen heutzutage meist nur so die großen Namen der sogenannten Staatskunst. Hier Willi Sitte und Wolfgang Mattheuer und Walter Womacker, der das Paar am Strand gemalt hat und so weiter. Aber Chagas hat eben nur die Künstler gesammelt, die für die meisten in der DDR eigentlich unsichtbar waren, die nicht unbedingt offen gegen den Staat gemalt haben, sondern einfach ihr Ding gemacht und abstrakt und expressionistisch, nicht figürlich eben gearbeitet haben. Und viele von denen wurden natürlich selten bis nie ausgestellt. Das heißt, er war dann nicht nur in den Ateliers der Künstler unterwegs, sondern unter anderem auch in illegalen Galerien.
Bei vielen, die nicht ausstellen durften, ja, nur einiger kleiner Kreis wurde informiert, dass eine Ausstellung stattfindet. Aber manchmal waren wir da und die Stadtsicherheit war vor uns, war schon zu. Gab es keine Ausstellung. Das war ein harter Kampf, ja. Das war nicht so einfach. Heute lacht man, aber damals weiß ich nicht. Und damals waren wir wie frei. Zum Beispiel, ich habe nie an Geld gedacht, zum Beispiel. Ich habe keine Pfennig so gespart. Wir haben das Geld so mit Freude geteilt.
Sagt Chagas Freters im Deutschlandfunk Kultur. Sie hören die Stunde 1. Tom Erhardt erzählt uns die Geschichte eines Sammlers aus Brasilien, der die größte Sammlung von Kunst aus der DDR besitzt. Und wir fassen jetzt mal zusammen. Der ist Ende 20, stammt aus dem Urwald, hat bisher 7 Jahre alt, war keinen anderen Menschen außer seine Verwandtschaft gesehen. Schafft es dann aber zum Außenministerium Brasiliens, kommt als technischer Angestellter in die Botschaft in Ost-Berlin und wird dann dort Kulturattaché und eben zu diesem großen Sammler, weil er eben in diese Kunstszene reinschlittert. Wie geht's weiter?
Also Chagas wird diese Zeit bis heute natürlich als die schönste seines Lebens bezeichnet. Es ist ja auch spannend und er ist beliebt und er hat Geld und so weiter und so fort. Aber einer seiner besten Freunde ist der Künstler Matthias Jackisch, der aber diese Zeit bei einem Treffen mit Chagas und anderen Freunden hier so schön zusammenfasst.
Wenn du von außen in diese Sonderzone gekommen bist, das ist ja, das ist, naja, doch ein Erlebnis, das war auch Abenteuer. Ja. Die Leute haben geraucht, haben gesoffen wie die Löcher, haben gesagt, es kann der letzte Tag sein, los, komm, wir gehen nochmal ins Bett. Das war doch wirklich so, ich habe eine Freundin gehabt, die hat gesagt, irgendwann sind wir alle verwandt, weil wir alle miteinander geschlafen haben. Das war so eine Stimmung manchmal auch, das war wirklich spannend und es wurde auch nicht übel genommen eigentlich so richtig, außer von denen, die dafür zuständig waren, übel zu nehmen.
Das ist großartig. Irgendwann sind wir alle miteinander verwandt. Naja gut, natürlich läuft nicht nur alles glatt. Ne? Sein Ex-Chef, dem er die Bilder auch manchmal liefern soll, der hat nicht bedacht, naja, Chagas hat inzwischen auch ein sehr, sehr gutes Auge entwickelt und kauft ihm so einiges auch vor der Nase weg. Und man kann ja schon sagen, er verfällt in einen Mega-Kaufrausch. Das nimmt auch heutzutage, 2020, ja alles auch Platz ein. Das ist also ganz viel, also die Wohnung und die, ach nee. Also er stellt die Bilder meist bei Freunden unter, die so einen Lagerraum haben. Da schlagen aber die Leute auch die Hände über dem Kopf zusammen, die das dann sehen. Und du kannst doch nicht Kunst lagern und sowas alles, ne? Dann ist noch ein bisschen was bei seiner Tochter und auf dem Kleiderschrank und hinterm Sofa und unterm Bett und so weiter. Also ich glaube, Chagas kann manchmal nicht ruhig schlafen.
Ich habe immer Sorgen um die Bilder, weil sehr lange gelagert wurden. Bis heute, wenn ich in Schubladen gucke, ja, ich weiß, ich kenne die Arbeiter, weil es sind sehr viele Arbeiter, die ich vergessen habe. Aber dieses Gefühl, alles auszupacken, die Bilder rauszukriegen, das war wunderschön.
Wie viele Bilder hat er denn ungefähr?
Ach, es variiert, je nachdem, wie lang der Abend ist. Aber die Grundzahl, die ist eigentlich so 1200. Manchmal sind es auch dann auch 1500, manchmal sind es auch 2000 oder keine Ahnung was. Aber grundsätzlich sagt man immer so 1200 Bilder. Aber ich muss sagen, von dem, was ich da so gesehen habe über die Jahre und wo da überall was liegt und wenn man ein Papier stapelt, dann wird das auch ganz schnell viel einfach so, ne? Ich glaube, es ist mehr. Ich glaube, so richtig so 1, 2, 3, 4, 5 hat er da noch nie nachgezählt. Aber nochmal zurück in die DDR. Chagas gefällt es da ja so gut, dass er eigentlich dann auch nach Möglichkeiten sucht, nach seinem Einsatz in der DDR oder in der BRD oder auch zumindest in Europa zu bleiben. Aber dann fällt doch relativ plötzlich einfach so mir nichts, dir nichts, die Mauer.
Ja, ich dachte, das wäre schon Zeit wegzugehen. Ich habe das Glück gehabt, länger dort zu bleiben, weil ich Deutsch sprach. Sonst wäre ich früher weggegangen. Und durch diese Situation, die wieder vereinen, muss ich doch. Alle anderen meiner Kollegen sind weg. Ich war der Einzige, der dort geblieben war. Aber die Anfangsphase in Brasilien war mir sehr schwer. Weder konnte ich mit den Leuten richtig umgehen, und noch mit der Währung. Ich konnte unser Geld nicht mehr. Das hat lange gedauert. Ich glaube, 6 Monate brauchte ich mich wieder Fuß zu fassen in Brasilien. Und war ganz neu für mich, ganz andere Situation.
Als die Mauer fällt, denkt Chagas, er kann jetzt möglicherweise da bleiben. Natürlich wird die Botschaft in Ost-Berlin abgewickelt. Man braucht keine 2 Botschaften. Ne? Er ist natürlich begeistert, in so einem Moment an diesem Ort zu sein. Das ist ja Wahnsinn auch, muss man sich mal vorstellen. So eine Anfang 30, dann bist du da. Er versucht noch einiges, beginnt auch Kunstevents zu organisieren in Berlin und solche Sachen. Aber die Zeit, sie ist einfach vorbei. Er muss wieder weg. Er nimmt sich aber vor, aus der Ferne in Kontakt zu bleiben. Und bei seiner großen Abschiedsparty, da lädt er dann fast 200 Leute ein, die dann auch tatsächlich kommen aus allen Ecken der Republik, aber auch aus Portugal und aus anderen Ländern und keine Ahnung. Und er bequatscht alle, wir sehen uns in Brasilien. Nun weiß man ja nun nicht so genau, was man davon halten soll. Ne? Also hier erzählen mal seine Freunde Peter Markulis, Wolfgang Lehmann und Sibylle Bartstübner-Gröger, wie sie den Abschied von Chagas empfunden haben.
Das war ja sehr, sehr schwierig, das haben wir alles miterlebt. Die ganze Problematik der Übersiedlung nach Brasilien. Nicht?
Da wusste ja auch noch niemand, dass Chagas da heimlich riesige Sammlungen anlegt, dass er die mit nach Brasilien nimmt, von seinen Landsleuten als verrückt erklärt wird, weil die haben natürlich Fernseher, Kühlschränke und anderes mitgenommen und er bringt riesige Container mit Kunst an.
Ja, sicher zweifelt man immer, ob er weiß, ob da noch mal eine Reaktion kommt. Und umso schöner und erfreulicher ist das ja, dass er also Freundschaften zu halten vermag. Ja.
Chagas schafft es auch, Wort zu halten und holt tatsächlich diverse Künstler nach Brasilien, findet für manche von denen sogar Sammler in Südamerika, öffnet mal kurz ein Kunstmuseum, ja nicht im Urwald, aber doch relativ in der Nähe in Rio Branco, merkt dann irgendwann aber auch, es ist eine ziemlich dumme Idee, so ein Museum mit einem, also in so einer feuchten Gegend aufzumachen, das ist echt nicht gut für die Kunst. Er organisiert aber auch Reisen und Ausstellungen für seine Freunde und im Fall von Max Uhlig, dem Typen, mit dem diese Sammlung ja irgendwo losging, der in ihm diese Sammlerfreude überhaupt erst ausgelöst hat mit seinem Bild, dem verhilft er konkret auch zu einer großen Anerkennung im Ausland.
Ich kriegte plötzlich eine Einladung für die Biennale Sao Paulo. Und das Allerverrückteste war, ich krieg dann noch mal von Chagas eine Nachricht. Ja, mein Lieber, 25 ausgewählte Sachen hängen als ganz große Tafeln in der Stadt in Sao Paulo oder so. Und da ist ihrs dabei. Und die noch größere Erstaunen war, dass er aus dem Urwald irgendwann anrief, sie haben einen zweiten Preis.
Ja, währenddessen verpasst Chagas natürlich das, was in Deutschland so vor sich geht. Die Kunst, die er sammelt, also die, wenn man es jetzt so sagen will, die nonkonforme Kunst, die wird in Deutschland auch nach der Wiedervereinigung nur sehr vereinzelt ausgestellt und meist so in Gruppenausstellungen und dann mit dem Thema Diktatur und so weiter. Sie wird aber dann auch manchmal in sehr misslungenen Ausstellungen, manchmal mit der Kunst aus der Nazi-Zeit verglichen und wird meistens doch weniger als Kunst, sondern eher als sozialistische Kulturgeschichte begriffen. Und außer denen, die vor der Wende schon was waren oder im Begriff waren, etwas zu werden, wird kaum ein Künstler wirklich als Individuum wahrgenommen, was für diejenigen, die dachten, naja, jetzt sind wir Teil vom Kunstmarkt, natürlich ein herber Schlag war. Und Chagas Freund, der Maler Hartwig Ebersbach, der fasst das mal ganz gut zusammen.
Wir Künstler aus dem Osten waren ja auch wieder nur bis zur Wende im Glauben, dass wir besonders sind. Und das hat sich dann nach der Wende herausgestellt, ja, ihr wart Exoten. Und jetzt ist aus mit Exotik, jetzt müsst ihr euch hinten anstellen und warten auf eine Neubewertung und eine Neuentdeckung.
Das heißt, auch wie in anderen Künsten, weiß ich, bei Schriftstellern zum Beispiel, keiner hat auf sie gewartet.
Nee, nicht so richtig. Und das Problem ist, der sogenannte Bilderstreit ausbricht. Also der wird gewöhnlich auch mit, gewöhnlich wird der Beginn des Bilderstreits mit einem Zitat von Georg Baselitz aus der Wendezeit in Verbindung gebracht.
Ein Künstler, der aus der DDR stammt, aber
genau,
früh gegangen
genau.
ist.
Genau, also Baselitz, damals inzwischen schon als Maler Weltstar vor dem Mauerfall aus der DDR in den Westen übergesiedelt, der ließ sich dann mehrmals auch zitieren, dass es in der DDR keine Maler gegeben habe, sondern nur Arschlöcher und alle, die etwas konnten, die seien in den Westen gegangen, da wäre keiner mehr übrig gewesen und so weiter und so fort. Natürlich wollte er sich bloß wichtig machen und eine Schlagzeile auch haben in einem Kunstmagazin, aber er hat damit eine bis heute schwelende Atmosphäre in der Kunstwelt doch mitgeprägt, muss man sagen. Und der Kunstmarkt hatte auch gewisse Vorbehalte gehabt, weil die Künstler, die jetzt quasi kamen nach dem Mauerfall oder theoretisch hätten in den Kunstmarkt einfließen können, die haben an denselben Schulen auch gelernt wie die Maler, die ausgereist sind und berühmt geworden sind, nämlich Penck und Basel, naja, Penck hat jetzt nicht studiert, aber Baselitz und Richter. Die haben also in derselben Qualität, mit demselben Hintergrund, mit derselben Ausbildung auch gemalt und die hatten einfach Schiss, dass die Preise versauen. Das muss man leider auch mal irgendwie so sagen. Und deswegen kam denen diese Frage eigentlich ganz, ganz gut zu Pass. Ne? Also ist Kunst aus einer Diktatur überhaupt Kunst oder ist es doch nur Kulturgeschichte? Es gab dann einen kurzen Hype um die Kunst aus dem Osten, aber der Kunstmarkt an sich, der blieb denen doch letztendlich verschlossen, muss man sagen. Da gibt es auch viel Material von dem, was ich über die Jahre gesammelt habe, das würde ich gerne, aber das kann ich einfach nicht veröffentlichen, weil die betreffenden Künstler und auch Galeristen mir gesagt haben so, ja, wir haben jetzt drüber geredet, du hast es auch aufgenommen, aber wir haben doch immer noch Angst, wenn wir erzählen, was damals alles abgegangen sind, dann sind wir erledigt. Also da gab es Geschichten von Anwälten, die Künstlern bewiesen haben, dass sie ihren künstlerischen Stil nur von Stars aus dem Westen geklaut hätten. Also bewiesen in Anführungsstrichen natürlich, ne? Das ist ja Quatsch, Kunst beeinflusst sich einfach gegenseitig, alles ist inspiriert von irgendwas. Aber auch Galeristen, denen gedroht wurde, so, wenn du jetzt diesen oder jenen Maler auf der nächsten Kunstmesse wieder mitbringst und wieder ausstellst, dann war das das letzte Mal, wo wir dich zugelassen haben, so ungefähr. Und da der Kunstmarkt doch von einer sehr, sehr überschaubaren Anzahl von Menschen gelenkt wird, will sich das bis heute eben keiner von denen verscherzen, obwohl das Menschen sind mit, weiß ich, 50 Jahren Berufserfahrung, die Menschen, Maler, die 80 Jahre alt sind und sowas. Chagas erklärt sich das alles so.
Diese politische Situation wird noch nicht erlauben. Die Macht, wo ist die Macht? Die Macht ist im West. Obwohl die Kanzlerin kommt aus Ost, die Führung ist aus West. So. Meine ich so. Sieht man auch in Brasilien, überall, wo die deutsche Kunstszene so präsentiert ist. Das ist immer vom Westen. Ost wird ein bisschen vernachlässigt.
Ja, die Kanzlerin ist aus dem Osten, aber die Macht ist im Westen, schön gesagt. Chagas lebt derweil, also als das so richtig auf dem Höhepunkt ist, Ende der 90er, Anfang der 2000er, dieser Bilderstreit, da lebt er natürlich in Brasilien inmitten der hübschen Geister seiner Vergangenheit und arbeitet ansonsten auch als Diplomat auf der ganzen Welt, immer mal hier und da. Anfang der 2000er erzählt er tatsächlich mal einem deutschen Kollegen von seiner Sammlung und dieser überzeugt ihn dann, guck doch einfach mal genauer hin, was du da hast. Und Chagas merkt, dass tatsächlich einiges.
Hat er die Sammlung über die Zeit irgendwie verdrängt, vergessen? Also das Jahr 2000, das war dann also so 10 Jahre nach dem Beginn der Transformation.
Also es hat auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile gedauert, bis diese ganzen Container überhaupt bei ihm angekommen sind. Dann waren die erstmal untergestellt in Brasilia, auch in irgendeinem Lagerraum. Währenddessen ist er aber mit der Familie, glaube ich, nach Rio Branco, was ganz woanders ist, hingezogen. Das heißt, er hat damals nicht so richtig mit den Bildern zusammengelebt. Dann ist irgendwann die ganze Familie tatsächlich nach Brasilia gezogen, in doch auch eine etwas größere Wohnung und so weiter. Und dann hat Chagas ein paar Bilder ausgepackt, da die auch an die Wände gehangen. Aber wie gesagt, bis heute ist es noch so, Chagas packt bis heute immer noch Bilder aus. Chagas findet immer irgendwo noch irgendwas, was seit den 80ern nicht aufgemacht wurde. Also das hat wirklich sehr, sehr lange gedauert und so richtig Kassensturz, was seine Bilder betrifft, das hat er halt einfach noch nie gemacht. Aber damals, als er dann so immer anfängt, die Geschichten immer mehr zu erzählen, da beginnt so eine Art zweiter Frühling von Chagas. Also er beginnt ständig Leute mitzubringen in diese Wohnung, die ist von oben bis unten vollgehangen. Das macht ihm natürlich Spaß und beeindruckt auch die Leute, aber er wohnt ja nun mal nicht alleine in der schicken Butze da in Brasilien.
Das ist Regina.
Ja.
Es ist immer Tag der offenen Tür bei uns, ja. Wenn ich nichts sagen würde, würde er jeden Tag jemanden hier haben, ja. Gut, ich finde es schön, dass die Leute sehen wollen, ja. Aber ich wohne hier, ja. Das ist kein Museum, ja, und keine Galerie. Warum sollen wir alles zu Hause haben, ja? Und wir können selber nicht alle sehen. Wozu kauft sich man 1000 von Bildern, um die in ein Zimmer zu stoppen, ja? Und Und dann?
Das sieht Chagas dann auch ein. Also er und Regina sind damals so langsam um die 50, als er merkt, so er braucht einfach eine Idee. Eine meiner Lieblingsbefindlichkeiten von Regina ist auch, dass wir einmal da saßen und darüber gesprochen haben, wie viele Bilder hier an den Wänden hängen. Und sie meinte so, Tom, ich will eines Tages einfach nur eine weiße Wand. Eine. Es reicht mir schon. Eine.
Also, und sie, wir wissen alle in diesem Raum, sie wird sie nie bekommen.
Niemals, niemals. Keine Chance. Also die naheliegendste Idee natürlich, mit der Sammlung umzugehen, ist ausstellen. Und das macht Chagas dann auch 2005 zum ersten Mal. Knapp 40.000 Menschen sehen die Ausstellung in Brasilia, in São Paulo und in Rio de Janeiro. Und das Fernsehen berichtet drüber und die Leute sind begeistert. Und seine Sammlung ist ja auch schließlich einzigartig. Also niemand war so in der DDR unterwegs wie er. Niemand hat gesammelt wie er. Die Museen haben ja zum Großteil nur die offiziellen und kein anderer Sammler hat sich so derart in die Szene vertieft. Und nach der Wende ja dann auch, also mit angezogener Handbremse, weil er nie wieder so viel Kohle hatte wie in der DDR, hat er ja trotzdem weiter gesammelt. Also er hat Verläufe von Künstlern, die bis in die heutige Zeit halt gehen. Und er ist natürlich stolz wie Bolle auf seine Sammlung. Aber er ist eben auch, also ihn als Angeber zu bezeichnen, das wäre auch falsch, sondern er ist wirklich einfach stolz auf die Sammlung und er ist eigentlich hauptsächlich ein guter Kumpel einfach nur.
Weißt du, ich würdige meinen Künstler, meinen Freund, dann zeige ich immer gern die Arbeit von denen. Weißt du, das ist so, die Künstler macht in seinem Atelier, ist alleine da, sein Schaffen ist für die anderen. Dann soll ich es zeigen. Die Bilder kenne ich schon, aber die anderen kennen nicht. Und meinen Freunden zu zeigen, das hat mit der deutschen Kunst nichts zu tun. Mit meinem Freundekreis, ich möchte sie zeigen.
Aber gut, Ausstellung hin oder her, ne, das Problem, was mit all dem passieren soll, was er da in seiner Wohnung an den Wänden, unterm Bett, hinterm Schrank, in der Garage und so weiter stehen hat, das lösen Ausstellungen dann ja natürlich auch immer nur temporär.
Ja, ich hätte gerne ein Grundstück zu haben und eine Museumswahl mit der Kunst, die ich habe. Ja, so. Bis heute habe ich nichts verkauft, habe nichts getauscht. Die Arbeit, die zu mir kommt, bleibt bei mir, solange ich lebe. Und ich würde gerne eine Ausstellung machen oder ein Museum, so, die zusammenbleibt. So.
In der DDR war er, das haben wir ja gelernt, ein sehr reicher Mann mit den 4.000 Dollar. Wie ist es denn jetzt zurück in Brasilien? Ist er da immer noch wohlhabend? Arbeitet er weiter für das Außenministerium?
Er arbeitet weiter für das Außenministerium. Wohlhabend würde ich ihn jetzt so nicht unbedingt nennen, weil die Arbeit mit so einer Sammlung, die erfordert natürlich auch hier und da ein bisschen Geld. Da muss auch mal ein Bild restauriert werden, etc. Und er, nee, also so ein Verhältnis zwischen das verdiene ich und das ist das in diesem Land wert, das hat er einfach auch nie wieder gehabt, nee.
2005 die erste Ausstellung. Sie haben ihn 2014, als die Weltmeisterschaft dort war, Deutschland sogar gewonnen damals, so, ne?
Ja, ja, klar.
Nicht mehr so im Kopf immer, Entschuldigung, nicht alle Sportfans. Wie geht's denn dann weiter? Also da war diese Ausstellung, dann ist es wieder temporär aus der Wohnung rausgewandert oder aus dem Container
es
oder
ist
im
dann
Lager?
Erstmal wieder rausgewandert. Also er hat es auf jeden Fall erstmal nicht geschafft, ein Grundstück zu bekommen, wo er sich dann ein Museum baut, dass die Sammlung auch zusammenbleiben kann. Also will er die weltweite Aufmerksamkeit 2014 nutzen, um seine Sammlung erneut zu präsentieren. Sie haben schon erwähnt, das ist WM in Brasilien, obendrein Deutschland ja auch noch in Brasilien. Und Chagas erwartet sich davon viel. Seine erste Ausstellung wurde vom deutschen Staat sehr unterstützt, gefördert und so weiter. Aber die deutschen Institutionen haben 2014 dann doch lieber in Samba-Shows und sowas investiert. Also,
tatsächlich.
Ja, und für die Ausstellung der Sammlung stand da jetzt kein Geld zur Verfügung. Da würden andere jetzt sagen, ja, schön wäre es gewesen, ne? Dann lassen wir das, die Idee mit der Ausstellung. Aber das ist eben nicht so, wie Chagas tickt.
Die Organisatoren von der Deutschlandsjahr in Brasilien, die wollten überhaupt nichts zu tun haben mit dieser Sammlung. Ja. Die haben andere Interesse. Und viele werden nicht kommen von diesen Leuten. Ne? Die waren immer dagegen. Und die haben die Macht, um besser zu helfen. Ich selbst habe mein Auto verkauft, um dieses Projekt angefangen zu haben. Ja. Aber die Ausstellung ist da. Das ist die Freude. Wir haben das gemacht. Ja. Es wird alles bezahlt, ja, ohne Geld von Deutschstaat zum Beispiel.
Wir haben ja zum Eingang dieser Sendung über ihn gelernt, dass er Millionär sein könnte, würde er diese Sammlung verkaufen. Wir sind ja momentan auf dem Kunstmarkt in einer Phase, in der es immer schwerer wird, teure Kunst auch zu versichern, weil die Policen immer steigen, weil auch die Preise auf dem Kunstmarkt immer weiter nach oben gehen. Ist das ein Problem auch mit dieser Kunst? Also sie muss ja irgendwie versichert werden.
Das war auf jeden Fall, als er gemerkt hat, er kriegt jetzt keine Unterstützung, also aus Brasilien sowieso nicht, aber aus Deutschland auch nicht, um diese Ausstellung zu machen. Das war ein großes Problem, weil klar, das ist jetzt nicht, als würde er 100 Werke von Gerhard Richter ausstellen. Das wird sowieso keiner versichern können, normalerweise. Also irgendwie muss es ja doch klappen, ich weiß es nicht. Jedenfalls, er ist dann aber auf volles Risiko gegangen. Der konnte sich das nicht leisten, seine Sammlung, seine Ausstellung zu versichern und hat wirklich die Bilder unversichert ausgestellt. Das fand ich total punk. Da hätte ich also gar nicht gedacht, dass jemand das so macht. Aber er denkt dann halt auch so, naja, die Leute denken ja bestimmt, die sind versichert, also mache ich das eben auch. Und das war, ja, wie Sie es auch schon erwähnt haben, der Punkt, wo wir uns kennengelernt haben und auch beschlossen haben, wir machen einen Film, und der hat mir dann diese Kontakte gegeben. Ich habe dann all die Künstler dann ab dem Herbst 2014 besucht. Weil damals wusste ich ja alles, was ich jetzt erzählt habe, so noch gar nicht. Also da war ich völlig unbeleckt. Eigentlich so ein bisschen wie Chagas, als er angefangen hat, sein erstes Bild zu kaufen. So grundsätzlich kann man sagen, die Kunst, die Chagas sammelt, die wird in Deutschland zwar weiter meist in Gruppenausstellungen auch heute gezeigt, aber doch zumindest respektvoller. Also sie wird jetzt nicht mehr mit der Nazi-Zeit verglichen, also zumindest momentan nicht. Meistens sind es immer noch Gruppenausstellungen mit dem Thema DDR, die im Osten besser besucht sind als im Westen. Aber im Westen lief jetzt zum Beispiel in Düsseldorf eine sehr gut besuchte Ausstellung auch. Utopie und Untergang hieß die. Die ging jetzt Anfang Januar zu Ende. Klar, es muss, wenn es dann so eine Gruppenausstellung ist, Point of No Return war auch so eine, die gerade im MDBK lief, genau in Leipzig. Die müssen auch immer dann was erzählen über die Zeit, und sie müssen irgendwie, ne, also man muss dann denken, ach, die Wende und sowas vorher, sowas nachher, das muss dann immer gleich stellvertretend für so eine Epoche stehen, das steht nicht für das Werk eines einzelnen Künstlers oder einer einzelnen Künstlerin oder sowas.
Jetzt reden wir über diese ganzen Ausstellungen, die in Deutschland gerade passieren. Chagas Werke, die er gesammelt hat, werden ja bislang nur in Brasilien gezeigt. Gibt es irgendwelche Pläne, dass man nicht nach Brasilien fahren muss, um sich das anzuschauen?
Das hatte er schon ganz, ganz lange vor, und da waren wir auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort, als wir die Szenen mit Chagas gedreht haben für den Film hier 2017, weil da hat er zum ersten Mal Kontakt aufgenommen mit dem Brandenburgischen Landesmuseum für Moderne Kunst in Cottbus und der Direktorin Ulrike Krämeyer. Und ja, also man kann schon sagen, also für den Spätsommer, Herbst 2020, da ist die erste Ausstellung der Sammlung Chagas Freitas in Deutschland geplant unter dem Titel Rausch der Bilder, Sammlung Chagas Freitas, Kunst aus der DDR und ihre Reise nach Brasilien.
Was Kurzes, Knackiges.
Was ganz Kurzes, ja, genau. So, das kann man sich echt leicht merken. Und also er hat auf jeden Fall die Idee, muss man sagen, aufgegeben, in Brasilien dafür ein Museum zu bauen oder eine Institution zu finden, die seine komplette Sammlung aufnimmt. Also besonders unter der neuen Regierung von Jair Bolsonaro ist das eigentlich auch undenkbar. Alles, was Kultur, Kunstförderung und sowas ist, also was dann etwas fördert, was fördernswert wäre, ist eingestellt, eingefroren, und die Leute sitzen da echt teilweise auf dem Trockenen, die in dieser Branche arbeiten. Also Chagas Fokus ist ganz klar, ich will diese Sammlung in ihrer Gänze rüberbringen nach Deutschland, hätte am liebsten ein Institut, wo ich sie komplett immer als Dauerausstellung zeigen könnte. Und er hat ja dann auch noch so eine Marginalien wie die Couch, auf der die Künstler bei ihm zu Hause immer geschlafen haben, oder die farbbespritzten Schuhe von Max Ulich und alles so ein Kram. Es wäre eine schöne Idee, aber sowas ist halt echt schwer, und er will es aber auch einfach nicht auseinanderreißen. Das verstehe ich natürlich auch, und das ehrt ihn auch total, weil er sagt auch, seine Bilder sind für ihn gleichbedeutend eigentlich mit seinen Freunden. Manchmal nennt er sie sogar seine Kinder, was ich irgendwie schon ziemlich krass finde. Er weiß nämlich auch, dass diese Bilder noch viel mehr sind als einfach nur das, was bei ihm in der Wohnung hängt.
Heute ist mir klar, dass diese Werke eine Bedeutung haben. Die gehört zu einer Zeit von einem Land, in dem nichts mehr existiert. Und viele sagen, es gibt nirgendwo in der Welt eine Sammlung wie diese. Das ist eine große Verantwortung. Mensch, was wird das? Was sollen wir machen mit dieser Sammlung? Jetzt ist die Zeit. Ich werde bald, ne? Man ist nicht ewig da. Und wir müssen einen sicheren Platz für diese Sammlung finden. Ich werde, solange ich lebe, alles zusammen behalten. Und ich versuche, dass nach meinem Tod auch zusammen behalten werden.
Dieser Mann ist quasi ein Schlüssel für die deutsche Geschichte. Das kann man schon sagen.
Das kann man schon so sagen, ja, auf jeden Fall.
Tom Erhardt hat uns diese Geschichte erzählt. In der Stunde 1 hier im Deutschlandfunk Kultur. Vielen, vielen Dank. Den Dokumentarfilm, den wir angesprochen haben, gibt es den demnächst irgendwo zu sehen?
Wir sind im Moment auf Kinotour. Wir werden jetzt in der näheren Zukunft in Thüringen unterwegs sein. Das heißt, auf unserer Facebook-Seite, das kann man ja sich ergoogeln, würde ich sagen, da kann man die aktuellen Termine rausfinden und es kommen natürlich immer noch neue dazu. Und wenn jemand den Film zeigen will, kontaktieren Sie uns einfach und wir werden das in die Wege leiten.
Der vergessene Schatz, so heißt dieser Film. Danach können Sie suchen. Auf deutschlandfunkkultur.de finden Sie noch alle Informationen zu dieser Sendung. Mein Name ist Johannes Nichelmann. Kommen Sie gut in die neue Woche, aber erstmal genießen Sie den Sonntag, der jetzt schon fast eine Stunde alt ist. Tschüss.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App, der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.